Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Im Gespräch mit Wolf Biermann.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Nach dem schönen Auftakt letzte Woche gemeinsam mit Johann Scherer, bei dem ihr auch schon Claude Sill kennenlernen konntet, steigen wir nun mit einem langen Interview ein. Und zwar mit Wolf Biermann. Als ich mein Gespräch mit Wolf Biermann akquirierte, gab es noch gar nicht den Gedanken, dass Reflektor und Claude Sill zusammenkommen werden. Und nun ist es erfreulicherweise so gekommen, wie ich euch ja in der letzten Folge auch schon berichtet habe. Und deshalb passt natürlich ein Gespräch mit Wolf Biermann wie die Faust aufs Auge. Wolf Biermann ist nämlich seit kurzem bei Claude Sill unter Vertrag. Und ich empfehle euch hier an dieser Stelle das Biermann-Coveralbum Reimagined – Lieder für jetzt. Das erscheint Mitte November. Darauf haben diverse Künstlerinnen und Künstler Biermann-Songs neu interpretiert. Zum Beispiel Haiti, Betteroff, Peter Licht, Torch und sogar mein eigenes Projekt, Das Bierbeben. Das Album erscheint am 15. November und außerdem könnt ihr das sogar live erleben, nämlich am 13. November in Hamburg im Thalia Theater. Schaut mal in die Shownotes, da findet ihr die entsprechenden Links. Aber bitte, 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 es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Musikerinnen und Musiker interviewe, weil sie bei Claude Sill unter Vertrag stehen. Nein, ich spreche nach wie vor mit denen, die mich interessieren. Und Liedermacher gehörten schon immer zu meinem engsten Interessenkreis. Wenn ihr meine Unabhängigkeit und Leidenschaft für Musik unterstützen möchtet, dann werdet Mitglied im Club Reflektor. Im Club Reflektor bekommt ihr jeden Monat eine exklusive Bonusfolge und noch viel mehr. Ich empfehle euch zum Beispiel die neuen Mezzo-Forte-Pakete. Das ist der Wahnsinn, was ihr da auch noch an Gegenwert für eure Unterstützung bekommt. Doch zurück zu meinem Gast Wolf Biermann. Zunächst mal, es ist wirklich außergewöhnlich, einen Menschen zu treffen, der mit Ende 80 in jeder Hinsicht noch so wach ist. Und ich sage euch, es war für mich eine extraordinäre, lehrreiche und nicht in allen Momenten einfache Sache, dieses Gespräch mit Wolf Biermann zu führen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. In Teil 1 geht es um Wolf Biermanns Jugend in Hamburg. Wir sprechen darüber, was es für ihn bedeutete, Sohn eines in Auschwitz ermordeten jüdischen Kommunisten zu sein und welcher Schmerz und welche Bürde damit für ihn verbunden waren. Wir sprechen außerdem über seine Schulzeit in Hamburg und über seine Übersiedlung in die DDR in den 1950er Jahren. Anschließend geht es um ein Theaterstück für die Berliner Mauer und darum, wie Wolf Biermann Liedermacher aus Notwehr wurde. Aber natürlich geht es um noch viel mehr. Es geht um unsere deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte, die sich wohl in kaum einen Menschen so intensiv verdichtet wie in Wolf Biermann. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit Reflektor und Wolf Biermann Teil 1 mit dem Titel »Meine Mutter wollte immer, dass ich meinen Vater räche«. Lieber Wolf Biermann, herzlich willkommen bei Reflektor. Wir sitzen hier im Claude Sill Studio von Johann Scherer. Im November 2022 wurde bekannt gegeben, dass die unabhängige Claude Sill Gruppe die Verlags- und Masterrechte an ihrem gesamten Katalog erworben hat. Wie kam es dazu?
Daran ist nur meine Frau schuld. Meine Frau Pamela regelt bei mir seit 100 Jahren ungefähr den Stoffwechsel mit der umgebenden Menschheit. Und in diese Niederungen begebe ich mich nicht, weil ich nichts davon verstehe. Und sie war der Meinung, dass es so richtig ist. Und weil wir nebenbei wussten, dass dieser Scherer erstens kein Dummer ist und auch kein Falscher, was nicht dasselbe ist. Und bei Leuten, die etwas mehr verstehen als wir, hoch angesehen ist mit dem, was er macht, entschied meine Frau Pamela, dass ich das gerne so will.
Ja, also ich denke, es ist gut, erstmal, dass das alles in einer Hand ist. Und ich kenne Johann schon lange, und da ich in Verbindung ab und zu zum Claude Sill stehe, werde ich vielleicht einfach ungefragt auch ein paar Anregungen geben, welche Wieder- und Erstveröffentlichungen dann noch zu leisten wären.
Ja.
Da kommen wir drauf zu sprechen, auch auf alte Aufnahmen. Aber nun erscheint ja zunächst im November, erscheint oder ist, wenn jetzt ausgestrahlt wird, ein sogenanntes Tribute-Album erschienen.
Also wie heißt das bitte?
Tribute-Album.
Nie gehört. Tribute. Das erklärt von Tribute.
Von Tribute zoll. Genau. Tribute. Dir wird Tribut gezollt. Also ein Album anderer Künstlerinnen und Künstler, die Songs neu interpretieren. Wolf Biermann-Songs, Betteroff, Romano, Balbina, Annette Louisanne, Ina Müller, Alligator, Maxim sind mit dabei. Auch ich bin übrigens mit einem Projekt vertreten, meiner Band mit dem klingenden Namen Das Bierbeben. Und parallel erscheint auch eine EP mit Variationen und Neuinterpretation deines Titels Ermutigung. Dort bist du auch selber beteiligt, auch gemeinsam mit deiner Frau Pamela und aber auch andere Künstlerinnen, Künstler Haiti und Bonaparte. Hast du dir diese Aufnahmen angehört?
Darf ich die Wahrheit sagen?
Natürlich, ich bitte darum.
Nein, ich mag das gar nicht hören und weiß sehr wohl, ich muss es hören. Denn es hat ja doch irgendwas mit mir zu tun. Und ich muss mich natürlich immer mal wieder in meine eigenen Angelegenheiten einmischen. Da komme ich nicht drum rum. Aber ich mache das lieber anders. Gestern waren wir in Berlin, Pamela und ich.
Ja.
Das war der letzte Tag der großen Biermann-Ausstellung im Museum für deutsche Geschichte.
Die sehr, unter den Linden. Jetzt ist es zu spät, aber ich würde den Hörern und Hörern sonst sagen, die sehr zu empfehlen ist. Ich habe sie mir angeschaut.
Ja, jetzt, wo sie vorbei ist, kann man sie wirklich guten Herzens empfehlen. Die sollte nur ein halbes Jahr dauern, aber weil zu viele Leute Interesse daran hatten, zur Freude der Museumsleute, versteht sich, haben sie aus Vernunft oder aus Faulheit, ich weiß es nicht, aus Ersparnisgründen oder aus Trägheit oder aus Begeisterung, die Motive sind mir nicht so klar, haben sie es um ein halbes Jahr verlängert. Und der letzte Tag dieses verlängerten Jahres war gestern Abend. Und wir waren dort aus sentimentalen Gründen. Wieder, wie du schon dunkel ahnst, kam ich nicht auf die Idee, sondern Pamela, die sagte, wenn diese Ausstellung, die so schön ist, wenn die jetzt plötzlich aufhört, das ist ja, da müssen wir doch noch mal, das können wir doch nicht so sang- und klanglos mal eben so wegnippeln lassen. Also wir treffen uns da noch mal mit ein paar Freunden. Ganz locker, ohne Programm, ohne große Anstrengung, auch ohne Catering oder wie sagt man. Also wer kommen will, kommt dahin. Und dann gucken wir uns noch mal in die Augen. Die Ausstellung haben die meisten ja auch wohl genug gesehen. Und das haben wir gemacht. Und du musst mich bitte unterbrechen, wenn ich abschwere.
Ich mach das einfach, genau.
Ja,
weil
ja.
Ich
fall
war
mir
ja
bitte ins Wort, damit
wegen meiner,
uns nicht im Kreise drehen.
Tun wir ganz bestimmt nicht. Es ist alles interessant, was ich bisher höre. Trotzdem versuche ich es wieder zurück zu fokussieren.
Ja, so
nämlich auf dieses Tribute-Album, und auf die Popmusik und ja. Du meintest, und das finde ich auch gut, das so ehrlich zu sagen, nee, habe ich mir nicht angehört. Mich hat.
Ach so, deswegen habe ich noch so lange über die Ausstellung gesprochen. Weißt du warum?
Ja,
weil ich habe mich für diese Ausstellung im Museum für deutsche Geschichte sehr verdient gemacht.
Ja.
Einmal darfst du raten, womit? Dass ich mich absolut nicht eingemischt habe. Ich habe weder Wünsche noch Vorschläge noch Forderungen geliefert, sondern null, gar nichts. Ich habe das genommen wie das Wetter, auf das ich auch keinen Einfluss habe.
Ich glaube, das merkt man der Ausstellung an. Ich finde die, ich
du hast sie gesehen?
Ja, ich habe die gesehen, ich habe mich da lange aufgehalten.
Ach.
Ich fand die sehr lebendig, wirklich ganz schön kuratiert und im Zentrum des Raumes eben deine Musikinstrumente da, diese tolle Gitarre, dieses Harmonium, was man natürlich kennt, wenn man deine alten Platten aus der Chausseestraße kennt. Darauf gehen wir noch ein, aber zunächst will ich wissen, die Popmusik. Hast du einen Bezug zur Popmusik? Weil, also, deine Geburtsstadt, Hamburg, hast du im Jahr 1953 verlassen. 7 Jahre, bevor die Beatles nach Hamburg kamen. In dem Jahr, als Bill Haley seine erste Single rausbrachte, Crazy Man Crazy,
ja.
und in dem Jahr, in dem Elvis Presley das erste Mal ein Tonstudio betrat. Hat Popmusik eine Rolle gespielt in deinem Leben bisher?
Ja und nein. Nein ist die Wahrheit, aber es ist nicht wahr. Denn ich hörte mit meinen DDR-Ohren, die mir dort ja im Osten gewachsen sind. Ich bin doch ein Fischkopf aus dem Norden, wie du weißt, wie du ja auch.
Ja.
Und hab Kiemen hinter den Ohren, wie alle Fischköpfe. Und mir wuchsen im Osten natürlich Ostohren. Und deswegen war alles, was im Westen passierte, für mich sehr weit weg. Aber die Beatles habe ich natürlich gehört. Von morgens bis abends. Vor allen Dingen nicht bei mir zu Hause, interessanterweise. Sondern bei meinem Freund Robert Havemann. Hast du den Namen schon mal gehört?
Natürlich.
Robert Havemann, ja. Der Professor für physikalische Chemie und der sehr interessante Kinder in die Welt gesetzt hat, nebenbei. Und der mein engster Freund war. Und der übrigens dort wohnte, wo jetzt diese elektrischen Autos gebaut werden, in Grünheide.
Bei dem Osten, Tesla-Werk.
Ja. Im
Osten. Der hatte eine Leidenschaft für die Beatles.
Nein.
Seine Kinder.
Der hatte eine Leidenschaft für Geselligkeit.
Ja.
Und der spielte die Musik, die seine Kinder gerne hören und tanzen und singen wollten.
Ja.
Und bei ihm haben wir da draußen am Möllensee, das ist am Ende der Welt natürlich, wo übrigens alle Häuser rundherum von der Stasi besetzt waren, weil die auch faul waren und es bequem haben wollten, wenn sie ihn bewachen. 200 Leute haben ihn bewacht. Stell dir das mal vor, was für ein Aufwand, ne? Was das kostet. Aber die müssen ja auch irgendwo essen und schlafen. Kannst du dir die Szene vorstellen? Und in diesem Haus da am Möllensee, wo er wohnte, in der Burgwaldstraße, da donnerten wir die Beatle-Musik mit einer Lautstärke, die kann bis nach zum Alexanderplatz gehört werden. Der hatte auch die richtigen Geräte dafür übrigens.
Das kräftige war, Stereoanlage.
Natürlich, auf dem neuesten Stand, das ist klar. Das hatte keiner im Westen, was der im Osten hatte. Also, so habe ich, aber ich selber, ich habe den Blues gehört.
Mhm.
Nur den Blues, den alten Blues. Big Bill Brunsey, ach, also.
Robert Victoria, Johnson, Son House, also wirklich diesen Delta Blues oder?
Den alten Blues habe ich gehört.
Ja.
Den aus den 10er Jahren
und
aus den 20er und aus den 30er Jahren.
Das ist die Basis für die
und
ganze...
Und das ist im Grunde die Musik, die ich gefressen habe. Allerdings immer im Wechsel mit dem, wo die Musik weiterging in Deutschland, wo ich ja lebe, das war dann für mich nicht... Schönberg, sondern das war für mich Hans Eisler, sein Schüler. Das war für mich Kurt Weill, der die Dreigroschenoper komponiert hat, wie du ja weißt. Das war nicht Stockhausen, den ich für einen Scharlatan halte, aber vielleicht nur deswegen, weil ich es nicht verstehe.
Das ist doch interessant, weil jetzt zwei, ich sag mal, experimentelle, beziehungsweise ins, was Stockhausen angeht oder in die Zwölftonmusik, den Schönberg, der ja wie sein Schüler Eisler, der sich auch mit Zwölftontechnik beschäftigt,
ja.
Das lehnst du ab? Das
naja,
Abstrakte,
der Eisler hat,
oder?
Hat sich damit große Verdienste erworben, dass er sich nicht an die Regeln seines Lehrers gehalten hat.
Mhm.
Dazu war er zu genial, als dass er sich dieses Korsett um den fetten Bauch, er war ziemlich fett und versoffen, aber ein Genie, hat er sich nicht eingeschnürt, wie manche es tun, damit sie besser tanzen können, nicht wahr? Und dass sie, da sie nicht tanzen können, können sie sich immer damit rausreden, dass sie eingeschnürt sind. Also das, was gut war an unserer wirklichen Tradition, das ist das, was die Franzosen voller Bewunderung Neid nennen, Le Lied und nicht Chanson, also Schubert und Schumann, die deutsche Romantik im 19. Jahrhundert und nicht die Nachläufer, denen dann nichts Neues einfiel. Also das war für mich meine Hauptnahrung für meinen Stoffwechsel mit der Menschheit auf dem Gebiet der Musik. Und das sind aber alles vergleichsweise großartige Menschen. Aber mit Gott persönlich hatte ich doch immer die tiefste Beziehung. Und einmal darfst du raten, wer das ist. Nicht besonders originell, aber nun ist es mal so, das ist der Bach. Die Musik von Johann Sebastian Bach war für mich immer im Zentrum meines ganzen
Musik. Auch damals schon, als
Du kennst vielleicht, auch wenn du so ein junger Kerl bist, ein Lied, das ich schrieb, als du noch ein Kind warst, über meine Großmutter Oma Mäume.
Das Gebet. Lieber Gott, lass den Kommunismus
ja,
siegen.
Ja, du kennst das.
Ganz wunderbar.
Naja, und
dieses Paradoxe.
Naja, oh Gott, lass du den Kommunismus. Ja, meine Oma Mäume, die Mutter meiner Mutter, war ja eine Arbeiterfrau. Die kam übrigens, was ich hübsch finde, aus Halle an der Saale und sprach knüppeldickes sachsen-anhaltinisches Sächsisch. Das sogenannte dreckige, drecksche Sächsisch, wie die Leipziger mit gerümpfter Nase sagen. Die leben nur 30 Kilometer entfernt von Halle, Leipzig.
Ist ja auch nicht gerade Hochdeutsch, was
aber die wenn die das Sächsisch aus Halle hören, das dreckige sachsen-anhaltinische Sächsisch, dann kriegen die das Kotzen. Ich mit meinen Fischkopfohren kann den Unterschied gar nicht so richtig merken. Aber die merken das geradezu hysterisch.
Doch, und feine Ohren.
Und naja, und meine Oma Mäume war ja eine kommunistische Arbeiterin, die am Ende ihres Lebens tief verzweifelt war, dass das mit dem Kommunismus nicht so hinhaut, für den sie so lange gekämpft und gelitten hat und wo so viele ihrer Leute ermordet wurden, eingesperrt wurden. Das war für sie natürlich eine große Sache. Und kannst du dir vorstellen, wie todunglücklich die war, als sie merkte, dass ihr kleiner Wolf, also ihr Enkel, Wolf Biermann, in der DDR verfolgt wird, als Staatsfeind bedroht wird, von der Stasi bewacht wird. Und das hat sie mehr als nur geärgert, das hat sie tief erschüttert. Und sie hat dann versucht, ihre guten alten Beziehungen aus der Kinderzeit zu Gott, denn sie wuchs im Waisenhaus in Halle an der Saale in den frankischen Stiftungen, von denen du vielleicht schon mal gehört hast, wuchs sie mit viel Prügel und wenig Brot auf und viel Christentum. Und da hat sie ihre guten alten Beziehungen zu Gott, von dem sie sich getrennt hatte, weil sie von ihm menschlich enttäuscht war, weil er sich nicht gekümmert hat um die Menschen, dieser Faulpelz. Eine Woche arbeitet er und macht den Menschen, du weißt, Adam und Eva.
Ja, ein Tag ja sogar.
Und dann kümmert er sich nicht mehr. Faulpelz. Und hat sich von ihm abgewendet. Aber im Alter wurde sie wieder fromm, aber aus einem wirklich interessanten Grund. Nicht etwa wie die Spießer, damit sie einen besseren Platz sich sichern in der Ewigkeit, wenn sie in den Himmel kommen. Etwas näher, mein Gott, zu dir. Mhm. Sondern mit kommunistischer, bolschewistischer List hat sie versucht, ihn zu verführen, seine Gewalt dazu zu nutzen, endlich mal dafür zu sorgen, dass die Menschen es doch schaffen, den Kommunismus aufzubauen. Und deswegen habe ich darüber eine Ballade geschrieben. Oh Gott, lass du den Kommunismus siegen.
Das ist
aber das Lied, deswegen rede ich überhaupt davon, weil du ein Musikmensch bist. Und weil wir über Bach sprechen. Weil das fängt damit an, Gott, großer Gott im Himmel, hör mich beten, zu dir schrei ich wie in der Kinderzeit. Warum hat mein armer Vater mich nicht zertreten, als ich noch selig schlief in Mutters Leib? So fängt die Ballade an. Mhm. Sie beklagt sich darüber, dass sie geboren ist. Nicht wahr? Und was nehme ich für eine Musik davon? Für? Das muss aber unter uns bleiben. Ich klaue sie bei Gott persönlich. Nämlich bei Bach. Bach hat das D-Moll-Konzert geschrieben. So, das kennst du natürlich, kennt
danke.
Jeder.
Ja.
Aber du kennst vielleicht auch den zweiten langsamen Satz dieses D-Moll-Konzerts für Klavier und Orchester. Ursprünglich Cembalo und Orchester, aber mit Klavier finde ich es schöner. Wie auch immer, der zweite Satz, der fängt an, unisono, alle Streicher, alle, die mitspielen dürfen, spielen denselben Ton in verschiedenen Oktaven, tiefer oder höher. Ba 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 ba. Ba 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 ba. So, da, guck mal, da geht, um es, damit du es dir gut vorstellen kannst, nehmen wir mal D F A A. Der nächste, der hochgeht, ist ein B. Da geht er aber eine Oktave runter. Und dadurch klingt das nicht so ba 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 ba, sondern ba 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 ba. Weißt du?
Ja,
mit diesem Trick, den er immer wiederholt. Ba 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 ba. Jetzt mal ab, muss da kommen. Aber es macht ba 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 ba. Und dadurch entsteht ein unglaublicher, tödlicher Ernst. Eine tiefe, tiefe Trauer, wie sie keiner sonst so zustande bringt. Weißt du? Und das habe ich geklaut und habe es dann so gesungen. Natürlich habe ich es keinem verraten, aber jetzt ist es so lange her, jetzt kann ich doch.
Ist ja das Werk von Bach, sagen. Ist ja gemeinfrei.
Außerdem sagte ja Brecht, als er vor Gericht stand, weil er geklaut hat für die Drei-Groschen-Oper-Songs von dem österreich-ungarischen Offizier Herrn Klammer, der die Villon-Gedichte doch übersetzt hat, und die hat der Brecht doch geklaut für seine Drei-Groschen-Oper, hat er den schönen Satz vor Gericht gesagt: Man soll in Fragen des geistigen Eigentums nicht so pingelig sein. Aber die Richter haben ihn trotzdem verurteilt und er musste dann eine große Summe von den Tantiemen für die Drei-Groschen-Oper, mit denen er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich das große Geld verdient hat, abdrücken an den österreichischen Übersetzer.
Ist auch richtig so, finde ich. Aber ich finde es auch legitim zu stehlen.
Natürlich.
Es ist doch in der Popmusik, in der ich beheimatet bin, zählt das sogar zum guten Ton, würde ich mal behaupten. Ja, und Bach ist natürlich sowieso, ich glaube, wer das bestreitet, dass das nun einer der
Da kann ich schon nur schreien. Einer der will ich überhaupt nicht hören. Dass so viel Intoleranz muss mir gestattet sein. Der ist nicht einer der, sondern das ist der.
Ich sehe das so.
Ich mache
so,
nur Spaß.
Das ist mir so. Ich könnte da noch ein paar andere Namen nennen. Aber natürlich. Ja. Kommen wir noch mal anhand von Bach zu dir zurück.
Ja.
Also die Stadt Hamburg mit ihren herrschenden Pfeffersäcken hat das Genie von Bach nicht erkannt, hat Bach verschmäht. Er ist dann nach Leipzig gegangen.
Ja.
Und du wiederum, vielleicht als Retourkutsche, hast der Stadt Hamburg den Rücken gekehrt. Und was ich ganz interessant fand, ich habe das eben schon, bevor wir hier die Aufnahme gestartet hatten, erwähnt. Wir beide haben nämlich eine Gemeinsamkeit. Wir besuchten die gleiche Schule. Heute heißt sie Heinrich-Hertz-Schule. Ganz früher hieß sie Lichtwag-Schule.
Lichtwag-Gymnasium hieß sie da, genau, nicht Schule.
Lichtwag-Gymnasium, ja. Und ich glaube dann zwischenzeitlich noch Oberschule für Jungen am Stadtpark oder so.
Richtig. Und Helmut Schmidt wurde dort abgerichtet.
Ja. Genau, Helmut Schmidt. Nebenbei. Das waren immer die beiden Namen, die mir damals als Schüler präsentiert wurden.
Nämlich?
Helmut Schmidt und Wolf Biermann haben diese Schule besucht.
Klar.
Und ich erinnere mich, als ich ungefähr 16 Jahre war, da habe ich mal wieder mit einem Freund zusammen irgendeinen krassen Streich gemacht an dieser Schule und eine Lehrerin, Frau Pritzlaff hieß die, die war richtig sauer auf uns und wir wurden da tatsächlich so richtig klassisch zum Direktor zitiert, zu einem sogenannten Schlichtungsgespräch.
Wie hieß der denn?
Das war Herr Baumann.
Nicht mein Lehrer Herr Langbein. Der wurde nämlich, als ich dann im Westen war, im Osten gelandet war, hörte ich, dass er inzwischen Direktor geworden ist.
Nee, der war dann wahrscheinlich schon wieder weg. Auf jeden Fall meinte dieser Herr Baumann zu mir, ich solle doch mal, der war ein ganz netter Typ eigentlich, ich soll doch mal ein Einsehen haben. Und der Wolf Biermann, der war doch an dieser Schule. Und selbst der hätte doch jetzt ein Einsehen gehabt. Ich glaube, ich habe mich dann trotzdem nicht wie gefordert entschuldigt.
Wo was für ein Einsehen bitte?
Mit dem, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Wir haben irgendwie, wir haben Streich gespielt, also egal.
Ja, aber ich habe ja, als ich in den Osten ging, überhaupt erst angefangen, Streiche zu spielen.
Genau.
Allerdings im ernsten Sinne mit den Bonzen der Partei in der Diktatur,
das
nennt man dann auch Streiche.
Diesen ernsten Sinne, weil ich war damals ungefähr 16 und ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie man als 16-jähriger Junge auf die Idee kommt, ich verlasse jetzt meine Heimatstadt und ich gehe da mal irgendwie jetzt in die DDR, weil ich an den Kommunismus glaube.
Lieber Jan, ich gehe doch nicht irgendwie mal eben mit 16 Jahren.
Aber so wird es ja immer kolportiert.
Naja,
aus Überzeugung in die DDR gegangen.
Nein, die ein bisschen mehr Bescheid wissen, könnten dir das wahrscheinlich noch besser erklären als ich, weil über sich selber irrt man sich ja am allermeisten. Also du weißt doch immerhin, dass ich durch Zufall der Geburt, was in Deutschland, aber das muss unter uns bleiben, ein riesiger Zufall war, kein Nazi-Kind war. Denn die meisten Deutschen waren Nazis.
Ja. Du, Sohn eines jüdischen Vaters, ermordet wurde von den Nazis.
Klar. Das ist aber, das müssen Menschen sich vor Augen halten. Das war leider in Deutschland die Ausnahme. Die meisten Deutschen waren Heil-Hitler-Deutsche. Und durch Zufall der Geburt, es ist ja ein Zufall, denn kein Ei kann sich das Nest aussuchen, in dem es ausgebrütet wird. Mein Vater hätte ja auch der SS-Obersturmanführer Piesepampe in Winterhude sein können. Verstehst du?
Ja.
Aber es war nun mal so. Und weil nun meine Leute alle umgebracht wurden in der Nazi-Zeit, die meisten, weil sie Juden waren, aber mein Vater, Dagobert Biermann, war ja Kommunist. Der hatte im Grunde schon vergessen, dass er nebenbei auch noch ein Jude ist. Der wollte ja nicht zum lieben Gott und zur Religion, sondern der wollte nur die Menschheit erlösen im Kommunismus und kam deswegen ins Gefängnis, weil er gegen die Nazis gekämpft hat. Genauer gesagt in der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges, als Adolf Hitler Waffen schickte. Das, was wir jetzt mit der Ukraine sollen, hat der Hitler gemacht. Er hat seinem Freund General Franco, der einen Putsch machte in Spanien, du hast bestimmt gehört vom Spanischen Bürgerkrieg, ja, hat der Hitler ihm die Panzer geschickt und die Flugzeuge und die Kanonen und die Munition. Und wie hat er sie hingeschickt? Einmal darfst du raten, mit Frachtschiffen, die von Hamburg aus getarnt als Friedensfracht nach Spanien gingen. Und die kommunistischen Arbeiter, wie mein Vater, der war Werftarbeiter, der war Schlosser Maschinenbauer, die haben Sabotage gemacht gegen diese Waffenlieferungen. Statt seinen kleinen jüdischen Arsch zu retten und nach England zu fliehen oder wenigstens wie Brecht nicht ganz so weit nach Dänemark, ja, lebte ja lange Zeit in Svendborg am Sund, 6 Jahre immerhin, hat er gegen die Nazis gekämpft. Und wenn du aus so einer Familie kommst und bist der Einzige, der überlebt hat, mit der Mutter, die mit mir, wie du weißt, übrigens an der Stelle, wo wir beide jetzt hier gerade sitzen. Wir sind ja hier ganz nah da, wo ich gelebt habe, in Hammerbrook, mit meiner Mutter in der Schwabenstraße 50a. Und du hast ja gehört, als Hamburger weißt du das bestimmt, dass bei dem Gomorra-Angriff im Juli 1943 war das, als die Royal Air Force mit 1000 Bombern über Hamburg geflogen ist.
Der und Feuersturm, die
Stadt platt gemacht hat. Da war ich ja im Zentrum, nicht am Rande, im Zentrum des Feuers. Und meine Mutter hat mich wie einen kleinen Rucksack auf den Rücken genommen und ist mit mir durch den Kanal, nicht durch die Elbe, da wäre sie abgesoffen, aber durch den Südkanal, der hier gar nicht weit von uns hier, wo wir gerade sitzen, ist sie raus aus dem Feuer und so habe ich überlebt. Und das kannst du dir doch gut vorstellen. Meine Mutter wollte immer, dass ich meinen Vater rächen soll. Was das konkret heißt, wusste sie selber nicht.
Aber, ist aber eine Bürde, die man trägt, naja, als junger Mensch.
Ist sehr vornehm von dir ausgedrückt. Das war eine schwerste Belastung, verstehst du? Denn ich sollte ja nicht etwa Gedichte schreiben oder Lieder machen. Auf so eine Schnapsidee ist die doch nie gekommen. Das passte überhaupt nicht in die Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Sondern sie war viel bescheidener. Sie wollte eigentlich nur, dass ich die Menschheit rette. Und dass ich den Kommunismus wenigstens aufbaue. Und wo lernt man das, wie man Kommunismus aufbaut und wie man die Menschheit rettet? Natürlich bei den Genossen in der DDR. Und so kann ich dir ganz einfach erklären, ging ich mit 16 Jahren, danach hast du ja gefragt.
Ja.
Doch nicht aus Abenteuerlust oder aus Übermut oder aus Untermut. Auch sowas gibt es übrigens.
Untermut,
ja.
Das ist ein schönes Wort.
Naja, das können wir uns ja mal angewöhnen vielleicht. Ja. Wenn Leute zu feige sind, dann haben sie einen Untermut. Ja? Also ich ging mit 16,5 Jahren von unserer gemeinsamen Schule, haute ich ab, verließ meinen Lehrer Herrn Langbein, und meinen Direktor Herrn Dr. Fontin, dessen Namen du vielleicht schon mal gehört hast, ein wichtiger Pädagoge in Hamburg, alle längst tot natürlich, ging ich dann in die DDR, weil ich dort eben, wie meine Mutter es in ihrer Sprache nannte, meinen Vater rächen sollte. Und ich sollte dort lernen, wie man das macht. Und so kam ich dann auf ein Internat.
Ja.
Nach Gadebusch, das ist ein Kaff bei Schwerin, im Norden von Schwerin, in Mecklenburg also. Und habe dort 2 Jahre lang im Internat gelernt. Und ich musste die komische Wahrheit sagen, für mich war das größte Glück meines Lebens.
Wirklich? Ich habe mich gerade so gefragt, aus einer, ich sage jetzt mal, für die damalige Zeit, liberalen Stadt wie Hamburg kommt, mit einer Schule mit einem großen Namen, Alfred Lichtwag, ein wirklich respektabler Mensch. Und ich erinnere mich an diese Aula unserer Schule, die
Heinrich Hertz war mindestens so respektabel.
Das natürlich auch. Aber da gab es dann ja auch zum Beispiel diese wunderschöne Orgel von Hans-Henne Jahn.
Auch das.
Und da dann in so eine, ich stelle mir das jetzt nur vor, wie dieses Internat war, in so eine Kaderanstalt, wo man natürlich da diese Ideologie eingetrichtert bekam. War es nicht ganz schrecklich?
Nein! Das war doch, die haben doch genau die Geschichtslügen verbreitet, die ich hören wollte und sollte. Das passte doch in meine Erziehung. Für mich war das doch genau umgekehrt. Ich kam mir vor wie einer, der endlich nach Hause kommt. Und damit es für dich nicht so langweilig wird, sage ich dir gleich die Wahrheit. Gerade weil ich so kommunistisch getrimmt war,
ja,
von meiner Familie, von meiner Mutter, von meinen, die überlebt haben. Gerade weil ich so ein kleiner Kommunist war, der natürlich vom Kommunismus, wie du schon dunkel ahnst, keine Ahnung hatte. Woher dann auch? Aber ich war Kommunist natürlich. Gerade weil ich so im allerfortschrittlichsten Sinne damals vorbelastet war in diesem Nazi-Deutschland, was du in der Eile nicht vergessen sollst. Gerade deswegen kam ich dann sehr schnell schon als Schüler an der Oberschule, die übrigens den schönen Namen Heinrich Heine hatte, in Gardebusch.
Das ist gut zumindest.
Na gut. Ne? Und dann auch, als ich an der Humboldt-Universität dann studierte, Wirtschaftswissenschaften übrigens, nicht mit Kunst oder so Quatsch, sondern ich sollte doch die Menschheit retten.
Ja.
Und was studiert man dann? Doch nicht Kunst, sondern Wirtschaftswissenschaften.
Wie langweilig, oder?
Ja, ja. Also, gerade weil ich so kommunistisch gepolt war, getrimmt war, war meine Kritik an den Bonzen der SED-Diktatur im Osten viel radikaler, viel härter als die Kritik meiner Freunde und Kommilitonen dann, die alle Nazi-Kinder waren. Das hatte zur Folge, da gibt es ja verschiedene Charaktere, wie immer im richtigen Leben, gibt Feiglinge und mutige Leute, kluge und dumme sind gerecht verteilt, natürlich. Aber eins hatten sie alle gemein, sie schämten sich für ihre Eltern. Sie schämten sich für die Nazi-Zeit, für die Verbrechen unter Hitler, verstehst du? Denn der Hitler hatte ja gar nicht so viele Hände, um all die Verbrechen zu begehen. Da waren ja noch ein paar Leute dabei, die da mitgemacht haben. Und das durchschauten diese Leute meiner Generation und schämten sich dafür. Und das führte automatisch dazu, dass sie im Streit mit den neuen Unterdrückern, die sich dann Kommunisten nannten, in Ost-Berlin,
ja,
unglaublich bescheiden waren. Ich würde sagen, fast lumpenhaft bescheiden. Aber sie waren keine Lumpen, sondern sie waren Kinder ihrer Zeit. Und sie waren geprägt durch das, wo sie eben herkamen. Und das führte dazu, dass wenn sie genauso dachten wie ich über dies oder jenes und sich genauso empört haben über diese oder jene Ungerechtigkeit und Verbrechen der Stalinzeit, verstehst du, waren sie immer unglaublich bescheiden. Weil sie im Hinterkopf immer hatten, ich bin ein Nazikind. Ich muss klug sein. Und weil ich so klug sein muss, wurden sie, wie du schon dunkel ahnst, noch dümmer, als sie eigentlich waren. Aus Angst davor, sich falsch zu verhalten. Während ich, kleines Kommunistenkind aus Hamburg, mit der ganzen Chuzpe, sagen die Juden dazu, Frechheit, des rechtmäßigen Erben sprach. Verstehst du? Deswegen wurde ich ja überhaupt der Biermann, weil ich mit diesen herrschenden Stalinisten in der DDR sprach wie der rechtmäßige Erbe. Der sagt, ich bin der Kommunist und ihr seid Konterrevolutionäre, ihr seid reaktionäre Verbrecher.
Ja,
aber das durchschaust du doch sofort, dass die Kinder, die durch Zufall der Geburt aus einer Nazi-Familie kam, also die Mehrheit der Leute meiner Generation, nie vergessen in der Eile, verstehst du, waren die natürlich viel bescheidener als ich. Und das ist der Grund, warum ich dann der Biermann wurde. Es ist kein Zufall.
Aber diese Werdung des Biermanns, die brachte ja auch mit sich, dass du dieses Studium der Wirtschaft oder politische Ökonomie, hieß es ja dort, nicht wirklich zu Ende führtest, sondern du gingst als Regieassistent ans Berliner Ensemble unter Helene Weigel.
Ja.
Noch. Da war Brecht gerade mal ein Jahr tot, muss man sich auch mal vorstellen.
Halbes 57 Jahr, ja.
Oder ein halbes Jahr.
Ja, ja. Wie
kamst du dazu? Was trieb dich da in die Kultur?
Ich hatte zwei Freunde, die gingen immer wie nach Mekka, pilgerten sie ins Berliner Ensemble. Und das waren die Brechtianer. Ich bin da nie mitgegangen.
Ach so.
Mich interessierte das nicht. Ich muss dir die Wahrheit sagen, warum.
Ja.
Ich war ein kleiner Dummfick.
Dummfick ist die Vokabel.
Ja, 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 ein Wort, das du dir sofort erklären kannst. Ich wohnte im Studentenheim Biesdorf.
Ja.
Und vertat meine Zeit, meine Freizeit. Gelernt habe ich auch.
Mhm.
Ich war ein guter Student. Aber wenn ich nicht gerade studierte, war ich in dem, was Brecht das Spiel der Geschlechter nennt, ein kleiner Dummfick.
Dann ist doch, sind doch so einige Stoffe von Brecht ganz interessant.
Und damit vergeudete ich dann meine Zeit. Und eines Tages kriegte ich eine Freikarte von zwei meiner Freunde, die so Brechtianer waren.
Mhm.
Die kämmten sich auch die Haare nach vorne, wie Brecht, ne, gestylt auf Brecht.
Das sind interessante popkulturelle Techniken, dass das damals auch schon so war, dass Leute
ist
so
ja immer
das Optische...
Ist doch klar, ist immer so.
Aber die gaben dir eine
Karte.
Also
das waren die Brechtianer und ich war der kleine Dumpfig. Verstehst du?
Ja.
So.
Und dann, wie war es dann?
Und ich kriegte eine Freikarte von denen. Für
weißt du noch,
das
welches
Berliner
Stück?
Ensemble, natürlich weiß ich
ja.
Das, natürlich. Ja. Und dann sah ich dieses Stück mir an und erkannte sofort, dass sie alles falsch machen. Ich war so enttäuscht von diesem Brecht-Theater, dass ich nochmal hinging und mir selber eine Karte kaufte. Ich kriegte nämlich eine Freikarte von den Freunden da. Und dann habe ich mich wieder geärgert und dann bin ich nochmal hingegangen und dann habe ich schon etwas die Schnauze gehalten und geguckt und dann, wie du schon dunkel ahnst, drehte der Spieß sich um und ich beschloss, um es jetzt kurz zu sagen, aufzuhören mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und ein Theaterregisseur zu werden. Denn ich hatte ja schon den Urfaust immerhin als Schüler in Gardebusch bei Schwerin hatte ich ja im Grunde ich hatte nebenbei habe ich auch den Mephistopheles gespielt. Mein bester Freund spielte den Faust und meine Freundin, mit der ich verliebt war, spielte übrigens nicht, wie du schon grinsend denkst, das Gretchen.
Sondern
die hässliche, böse, stinkende Frau Marthe Schwertlein, die Kupplerin. So, das war, weißt du, das war meine Erfahrung. Naja, und ich beschloss dann, Theaterregisseur zu werden und ging zu der Witwe von Brecht, die Helene Weigel, die Chefin war da, die Intendantin des Theaters, und sagte, kriegte einen Termin, nach zwei Wochen durfte ich da antanzen. Und die sagte, na, was willst du denn? Die sagte zu allen immer, du, diese Helene Weigel, was willst du denn? Ich sage, ich will Regisseur. Ja. Und dann hat sie mir auf den Zahn gefühlt. Und dann hat sie nach dem Gespräch, aus Gründen, die ich dir nicht erklären kann, gesagt, ich nehme dich. Und dann kriegte ich eine Stelle als Regieassistent am Berliner Ensemble. Und natürlich, das war die intensivste Lernzeit in meinem ganzen Leben. Ich habe das zwei Jahre lang gemacht. Ich gründete dann ein eigenes Theater, das BAT, das es heute noch gibt in der Belforter Straße.
Genau, das 1961
ja,
war das.
Ja. Aber dann lernte ich am Berlin Ensemble. Ich war dann Regieassistent bei Erich Engel, der die Dreigroschenoper uraufgeführt hat. Ich wurde dann sein Assistent. Ich war Assistent bei Benno Besson, der den Guten Mensch von Sichuan machte. Und ich war sein Assistent. Also ich kam dann ganz intensiv. Es war wahrscheinlich die intensivste Zeit meines ganzen Lebens. Ich war wie im Rausch.
Ich kann mir das vorstellen. Ich empfinde das als total, ich sag das mal so, wie man das heute sagt, als total krass, dieses Historische hier zu erleben, weil das ist
also
ja
was nun, von heute aus gesehen, ein Sechser in Lotto ist nichts dagegen.
Ja.
Dass du damals an das berühmteste, wichtigste Theater der, nicht Deutschlands, sondern der Welt, keine Übertreibung, dass du dort durch Zufall
aber
arbeiten
es war schon
und
mehr
lernen
als
darf.
Zufall.
Also mehr Glück kann man im Leben überhaupt nicht haben. Und ich habe dann beschlossen nach 2 Jahren, dass ich nun doch noch mal in Ruhe etwas lernen muss, was ich selber gerne lernen möchte. Und zwar nicht Wirtschaftswissenschaften, sondern Philosophie.
Mhm.
Und dann ging ich wieder zurück zur Humboldt-Universität und hatte Glück, dass die mich genommen haben, obwohl ich ja schon ein nach 2 Jahren abgebrochenes Studium hatte, was in der Kaderpolitik der Partei eine Geldverschwendung war. Mhm. Ist doch klar. War ja nicht sehr, sehr ökonomisch gedacht. Verstehst du?
Ja, klar.
Aber aus Gründen, die ich nicht weiß, haben sie mich genommen und ich durfte dann Philosophie studieren.
Und an der Mathematik, richtig?
Ja, und man braucht immer ein zweites Fach.
Ja.
Und da wählte ich mir Mathematik aus Gründen, die ich dir stundenlang erklären kann. Aber da schläfst du ein.
Wir kürzen das mal ab. Ich finde ja, Mathematik und Musik sind ja doch nah beieinander.
Oh ja, das ist kein Zufall. Ja. Insofern passt das alles sehr gut. Ja. Aber warum ich nun wieder Mathematik machte, hatte mit Musik überhaupt nichts zu tun, sondern weil ich dort mich verankern wollte, wo die Ideologie-Idioten von der Partei die Philosophie studierten, nichts zu sagen hatten, denn die konnten alle nicht bis 3 zählen.
Mhm. Also damals, aber das ist ja interessant. Es wurde damals, hast du schon gesehen, okay, das wird hier ungemütlich. Und weil uns es wurde dann ja wirklich zum ersten Mal richtig ungemütlich am BET, wo du ein Stück inszeniert hast, den Berliner Brautgang. Und das Stück habt ihr eingeprobt. Es gab sogar schon die Generalprobe.
Ja, ja.
Aber das Stück wurde nie aufgeführt.
Ja,
weil,
ein Stück über die Mauer.
Ja, das ist natürlich auch schon, das ist doch eine Provokation auch.
Ja,
also,
aber
war das nicht als Provokation
aber es
gedacht?
Es ist viel interessanter.
Man muss ja den jungen Menschen, die hier zuhören, die es vielleicht nicht im Kopf haben, sagen, 1961 wurde die Mauer errichtet.
Ja, ja.
Also sie
und
war gerade
ganz
frisch.
Ich schrieb ein Stück über die Mauer, aber damit es auch nicht so langweilig ist, ich schrieb ein Stück für die Mauer. Für den Bau der Mauer.
Weil damals noch in der progressiven
weil ich
linken Hoffnungen mit dem Mauerbau verbunden waren?
Wie alle meine Freunde und Leute, mit denen ich dann später auch zu tun hatte, auch wie Christa Wolf und wie Heiner Müller und all die Leute, deren Namen du kennst, wir waren alle für die Mauer. Wir waren zwar gegen die Mauer, aber wir waren für die Mauer.
Damit die DDR nicht ausblutet.
Damit die DDR nicht ausläuft wie ein alter Eimer. Mhm. Und das so wenige Jahre nach der Nazi-Zeit, das muss man immer im Kopf behalten, wir nochmal eine zweite Chance kriegen gegen die Stalinisten, gegen diese Mörder der Stalin-Zeit, einen echten, freien Kommunismus aufbauen können. Das war damals die Konfrontation. Und naja, und deswegen waren wir zwar gegen die Mauer, aber wir waren eigentlich für die Mauer, weil wir aber eigentlich doch gegen die Mauer waren. Das
aber
heißt,
diese
ja, weil wir wollten uns nochmal eine historische Chance erzwingen, es besser und richtig zu machen. Gegen die Stalinisten.
Aber diese Reflexion über die Mauer, die, die ja wirklich, man könnte ja sagen, auch ganz schön verdreht aus heutiger Sicht. Ja. Das haben, glaube ich, die Leute um Ulbricht nicht so richtig nachvollziehen können und haben das Stück nicht genehmigt.
Du drückst das sehr vornehm aus. Die waren not amused at all, sondern die fanden natürlich unsere Kritik, die ja eine kommunistische Kritik war, eine linke Kritik,
ja,
viel, viel, viel schlimmer als die Kritik der Rechten an der DDR-Politik, verstehst? Von den Nazis und den Rechten und den Bürgerlichen im Westen ließen sie sich gerne kritisieren. Das war für sie fast eine Bestätigung, dass sie es richtig machen. Wenn diese reaktionären Schweine uns kritisieren, machen wir es richtig. Aber die linke Kritik, also man sagt die immanente Kritik, die marxistische Kritik.
Die geht an die Substanz.
Naja, das ist, aber ja, unter uns gesagt, das kennst du alles längst, was ich dir sage, weil du doch weißt, dem Papst in Rom hat keine Kritik so wehgetan wie die von dem Martin Luther, der an denselben Gott anders glaubte. Verstehst? Ja. Das ist das Musterbeispiel in der deutschen Geschichte für die immanente Kritik. Verstehst? Der Papst schlug tausendmal lieber die Lutheraner tot, als die Moslems oder sonst welche Leute, die an sonst was Gurkenfässer glauben.
Und was mich interessiert, dachtest du nicht damals, ich meine Anfang der 60er Jahre, da war ja viel los, du hast einen Antrag gestellt auf Aufnahme in die SED.
Ja, der weil dann, ich schlau sein. Ich war der Chef des BAT-Theaters.
Ja.
Ja, Berliner Arbeiter- genau. und Studententheater, abgekürzt. Ich war der kleine Chef, aber ich war nicht in der Partei.
Ja.
Und in der DDR musste die Partei führen.
Ja.
Überall.
Genau. Und deshalb wolltest du da rein.
Und deswegen gab es eine Parteigruppe, aber ich als der kleine Chef war nicht in der Parteigruppe. Ja. Also war das eine Art Doppelherrschaft, wie man sagt. Und deswegen beschloss ich aus Gemeinheit, aus Wut, aus inzwischen schon aus List sozusagen, in die Partei einzutreten und zu sagen, ich bin die Partei und nicht ihr Arschlöcher.
Aber es wurde dir nicht genehmigt. Dann.
Naja, ich wollte besonders schlau sein und wollte in die Partei eintreten, damit ich in der Struktur dieser Gesellschaft am Drücker sitzen kann und machen kann. Aber die Genossen in der Parteiführung waren nicht ganz so blöde, wie ich schlau sein wollte und haben das besser gemerkt als ich selber und haben gesagt, diesen Biermann nehmen wir auf keinen Fall. Kurz und gut, ich wurde dann auf Befehl des Politbüros der SED, um so Quatsch haben die sich gekümmert.
Also von ganz oben quasi?
Ja, ja. Mhm. Das nannte man den kennst du das Wort? Demokratischer Zentralismus. Hast du das Wort mal gehört?
Klingt erstmal widersprüchlich.
Ja, das kann man wohl sagen. Das war so eine Doktrin in der Parteiführung. Genossen, bei uns herrscht der demokratische Zentralismus. Was heißt denn das? Naja, demokratischer Zentralismus. Also demokratisch heißt, es ist bei uns alles demokratisch. Das Volk herrscht bei uns. Aber wir beherrschen das Volk. Und deswegen Zentralismus. Das heißt, es ist ein Widerspruch in sich selbst.
Auf jeden Fall, aber ganz so zentral war es ja glücklicherweise doch nicht in der DDR. Immerhin hätte es fast geklappt mit diesem Theaterstück, dem Berliner Brautgang. Du hast auch Fürsprecher gehabt, den von uns erwähnten Hans Eisler zum Beispiel.
Ja, ja.
Ist ganz schön in der Ausstellung, das ist ein Tondokument, wo er sagt, oh,
das hast du gesehen?
Ja, das ist gut, das müssen wir popularisieren.
Ja, ja, ja.
Und,
ja, ja.
Und es gab dann, parallel zu der Theaterarbeit hast du auch angefangen, unter Einfluss von Hans Eisler, ist richtig, wenn ich das sage, glaube ich, Stücke, Musik zu verfassen. Und,
ja, ja, klar.
1972 1962 wurdest du vom Ministerium für Kultur, war es glaube ich, beauftragt, 4 Lieder zu verfassen. Der Vertrag ist da auch, ich glaube, im Katalog der Ausstellung zu sehen. Der Autor verpflichtet sich, 2 Lieder zu schaffen, die geeignet sind, von breiten Kreisen der Bevölkerung aufgenommen und gesungen zu werden.
Ja.
Stand da drin. Honorar 600 Mark. Die Arbeit ist am 20.12.1962 abzuliefern. Weißt du noch, welche Lieder das waren und was damit geschah?
Soll ich dir die Wahrheit sagen? Das höre ich jetzt wie zum ersten Mal in meinem Leben,
ja,
weil ich es wahrscheinlich vergessen habe. Du weißt das, weil du die Ausstellung dir angeguckt hast,
ja,
genauer als ich. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass mein Stück, das ich dann damals schrieb, verboten wurde. Aber das Interessante daran ist, es wurde verboten, obwohl es für den Bau der Mauer war. Weil die Genossen nicht so dumm waren, wie ich schlau sein wollte. Die merkten, wenn der für die Mauer argumentiert in seinem Stück, ist ein Stück über die Mauer, ne?
Ja.
Ein Mauerstück. Über den 13. August, wo die Mauer gebaut wurde. Eine Liebesgeschichte übrigens zwischen einem jungen Arbeiter und einem Mädchen aus der bürgerlichen Gesellschaft. Wurde das Stück verboten, weil die sagten, wie der für die Mauer ist, das ist noch gefährlicher, als wenn er gegen die Mauer ist.
Weil bei dir die Mauer eben nicht der antifaschistische Schutzwall war.
Natürlich, ja. Und so kam diese verrückte Situation, dass das ganze Theater verboten wurde, dass wir selber aus einem stillgelegten Schluffenkino, kennst du das Wort?
Schluffenkino? Nein.
Pantoffeln sind Schluffen,
ja.
Berliner Jargon.
Ja.
Und das ist ein Kino im Hinterhof, wo die Leute in Pantoffeln ins Kino gehen.
Ach, weil sie um die Ecke wohnten.
Ja, natürlich. Also im
Schade, dass Anko, das
in der Belforter Straße.
Ja,
im,
ja,
Schluffenkino. Mhm. Das war stillgelegt, weil das nicht.
Ja.
Und wir haben dieses Kino 2 Jahre lang in eigener Arbeit, mithilfe von volkseigenen Betrieben, die wir alle angezapft haben um Hilfe und die uns alle beigestanden haben, ohne eine staatliche Hilfe in irgendeiner Weise. Eine romantische, verrückte, unglaubliche Geschichte. Verstehst du? Und das waren 100 Leute. Das waren Arbeiter und Studenten. Das waren berühmte Künstler. Einige davon kennst du sogar. Die sind inzwischen schon tot. Manfred Krug, Benno Bissong, der Brecht-Regisseur. Es waren nicht nur irgendwelche Nobodies, sondern es war eine unglaublich romantische Mischung von berühmten und unbekannten, unberühmten Leuten, von Intellektuellen und von Arbeitern aus den Betrieben. Im Grunde wie ein sozialistisches Märchen, aber in echt.
Ja.
Und als das passierte, haben die Bonzen in der Parteiführung das Flattern gekriegt. Und haben gesagt, das kann nicht sein. Im Grunde, wenn das passiert, was sie immer gefordert haben, kriegten sie Schiss. Und so wurden wir dann verboten und auseinandergejagt wie die Hunde. Und das ist der Grund, fällt mir jetzt, wo wir darüber sprechen,
ja,
ein, warum ich überhaupt dann ein sogenannter Liedermacher wurde. Deswegen. Als sie mir nämlich.
Und dann kann man
Theater,
noch mal Danke sagen, sonst wären uns ja diese ganzen Schulden.
Ja,
Lieder
das verdanke
nicht
ich alles der Partei, diesen Idioten verdanke ich es. Denn wenn die mir nicht das Theater weggenommen hätten, und nicht mir, sondern uns, die wir das gemacht haben, verstehst du? Dann hätte ich nicht so viele Lieder geschrieben. Ich wollte eigentlich Theater machen. Im Grunde war das nur meine Notwehr, dass ich mich dann. Als sie mir die Kanone Theater weggenommen haben, habe ich mich auf leichte Handfeuerwaffen.
Also für mich ist das total gut, weil ich interessiere mich viel mehr für Musik als für Theater.
Ja.
Und insofern.
Ja, also dadurch, im Grunde haben sie nach dem dialektischen Prinzip gehandelt. Man führt sein Schicksal dadurch herbei, indem man es abzuwenden trachtet.
Ja.
Das ist die wahre Dialektik des Lebens. Sie wollten verhindern, dass wir dieses Theater da selber machen und haben mich dadurch überhaupt hingeprügelt in die Liedermacherei. Mhm. Und das erwies sich dann wiederum für die DDR-Bonzen der Partei als noch viel, viel, viel schlimmer als dieses kleine Theater da in der Belforter Straße.
Genau, es gab diese kurze Zeit bis zum Verbot deiner Musik, wo du dann einige Auftritte hattest. Zum Beispiel, es gab einen Auftritt, Wolfgang Neuss kam aus dem Westen rüber, es gab einen Auftritt im Kabarett Die Distel und mit dem eben erwähnten Manfred Krug gab es auch, das war auch 1964, ein Auftritt Jazz und Lyrik in der Berliner Kongresshalle. Und das wurde ja alles schon sehr misstrauisch beäugt. Gerade so, hast du da noch Erinnerungen, wie das war, dann erstmal live aufzutreten mit der Gitarre? War was Neues, war ja was anderes als Theater.
Das war was anderes. Das war erwies sich dann als viel wirksamer im Streit der Welt. Weißt du, wenn du in einer Diktatur lebst, haben die Herrschenden natürlich die Macht, alles zu regeln mit Theatern und mit Räumen und blablabla. Aber die waren nicht der Tatsache gewachsen, dass es Kassettenrekorder gab. Weißt du, das war viel schlimmer. Da kann einer ein Lied abspielen auf eine andere Kassette. Und man kann das dann vervielfältigen durch Kopie. Das ist in der Mathematik eine geometrische Reihe. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Du kennst die alte Geschichte von den Reiskörnern mit dem Schachbrett.
Chinesische Reisbrett, ne?
Natürlich. Ja. Verstehst du?
Ja.
Und aus Sicht der Bonzen, der Partei, war das ein Horror. Die Lieder verbreiteten sich durch Tonbandkopien. Viel, viel, viel mehr, als sich heute jemand, der in der bürgerlichen Gesellschaft lebt, im Kapitalismus, wo es einen Markt gibt und eine Plattenfirma oder sowas, verstehst du? Verbreitete sich tausendmal mehr, als man jemals auf dem kapitalistischen Markt kann. Und das sage ich dir, obwohl du es natürlich dir selber denken kannst, ein Gedicht, das man sich unter Angst mit der Hand abschreibt, das verboten ist, hat natürlich eine viel stärkere Wirkung auf die eigene Seele als eins, das man für 5,20 Mark im Laden kauft.
Auf jeden Fall.
Verstehst du? Wenn das 3 Jahre Knast kostet, ist natürlich die emotionale Wirkung so eines Gedichtes erheblich stärker.
Wir kommen auf jeden Fall auch noch auf diese, weil ich das einen ganz faszinierenden Teil deiner Arbeit, diese Home Recordings in der Chausseestraße. Aber vorher, bevor dann dieses krasse Verbot kam auf dem 11. Plenum des ZKs der SED, wo du ja fast Hauptthema warst, gab es ja diese kurze Zeit, wo deine Musik irgendwie noch geduldet war. Am 2. und 3. Februar 1965 warst du im Studio des VEB Deutsche Schallplatten.
Ja,
da
ja.
hast du mehrere Lieder aufgenommen.
Mit den Jazz-Optimisten.
Ballade vom Drainageleger Freddy Rohrmeisel.
Rossmeisel,
Entschuldigung. Kunststück Kleinstadtsonntag, das sehr schöne Kleinstadtsonntag. Ja. Die alten Weiber von Buko.
Ja.
Ballade von der Bukower Süßkirschenzeit.
Ja.
Also alles auf Brecht schon anspielen. Und das Osterlied. Ich kenne eben dieses sehr schöne Lied Kleinstadtsonntag. Das ist auf der
Gehen wir mal hin, dann gehen wir mal hin.
Ja, super. Ist auf dieser frühen Noise-Platte zu hören.
Ja, ja.
Aber die Aufnahmen dort aus diesem Studio, die wurden nie veröffentlicht.
Natürlich nicht.
Existieren sie eigentlich noch?
Das glaube ich schon. Ich habe mich nicht darum gekümmert. bestimmt, die Fachleute werden dir diese Frage beantworten können. Für mich, ich buddel ja die Leichen auch auf dem Friedhof nicht nochmal aus, um nachzugucken, ob sie da wirklich liegen. Für mich ist das alles lange her.
Ja.
Und es kamen dann so viele neue Sachen und das Leben wurde so lebendig und so dramatisch, dass ich mich darum dann nicht mehr gekümmert habe. Aber es stimmt, was du sagst.
Auftrag ans Clauzill, das auszugraben.
Ja, das drücke ich denen gerne auf die Schultern. Also auf jeden Fall hatte ich ein Riesenglück, dass die Bonzen der Parteiführung, die über solche Dinge zu entscheiden hatten, ungefähr 2, 3, 4 Jahre verplempert haben mit mir. Und ich weiß, warum sie verplempert haben. Weil sie im Grunde begeistert von den Liedern waren. Und weil sie gehofft haben, dass dieser kleine Biermann mit seiner Gitarre doch noch zur Vernunft kommt. Und wenn die sagen Vernunft, meinten sie natürlich ihre eigene Vernunft. Eine andere hatten sie ja nicht. Das heißt, dass ich schon wieder ein Guter werde im Sinne des Regimes. Mhm. Verstehst du? Dass ich begreife, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann und das.
Gab's da Gespräche, wo Leute auf dich eingewirkt haben, freundlich vielleicht
aber
sogar?
Aber stundenlang.
Umworben, umgarnt?
Ich wurde ins ZK eingeladen zu dem mächtigsten Mann für Ideologie, Kurt Harrer, der versucht mit unendlicher Geduld und zusammengebissenen Zähnen, hat er versucht, mir die einzig wahre, richtige Linie der Partei zu erklären und hoffte auf meine Vernunft, also in Klammern auf seine eigene Vernunft in meinem Kopf. Da war sie aber nicht. Verstehst du? Mhm. Und da muss ich dir sagen, das fällt mir jetzt so beim Reden ein, da bewährte sich für mich der Zufall, dass ich aus einer Kommunistenfamilie kam. Wenn mein Vater Nazi gewesen wäre, was ja sehr viel wahrscheinlicher war.
Ja.
Darüber sprachen wir vorhin schon. Dann hätte ich wahrscheinlich nicht die Seelenkraft gehabt, zu beharren. Dann hätte ich vielleicht nicht die Frechheit gehabt, den Hochmut auch, zu sagen, ich bin der Kommunist und ihr seid Antikommunisten. Weißt du, wie es im Grunde, du weißt es ja längst, dasselbe wie mit Martin Luther, der sagt, ich bin der Christ.
Ja.
Mich liebt Gott. Ich liebe Gott. Und nicht dieser verrottete, verfaulte Schweinehund in Rom, der Papst. Verstehst du? Es ist im Grunde dasselbe Modell.
Aber trotzdem, es war dann irgendwann, Versuche endeten irgendwann eben auf diesem 11. Plenum.
Ja.
Erich Honecker sagte auf diesem Plenum, das finde ich schon ganz interessant, weil das so ein hochgestellte Staatsperson sich so intensiv mit einem Liedermacher beschäftigt. Er sagte, Biermanns sogenannte Gedichte kennzeichnen sein spießbürgerliches, anarchistisches Verhalten, seine Überheblichkeit, sein Skeptizismus und Zynismus. Biermann verrät heute mit seinen Liedern und Gedichten sozialistische Grundpositionen. Dabei genießt er wohlwollende Unterstützung und Förderung einiger Schriftsteller, Künstler und anderer Intellektueller. Es ist an der Zeit, der Verbreitung fremder und schädlicher Thesen und unkünstlerischer Machwerke, die zugleich auch stark pornografische Züge aufweisen, entgegenzutreten. Und dann folgte eben das bekannte Auftrittsverbot, die lückenlose Stasi-Überwachung deiner Person, ab 1965 eben der operative Vorgang Lyrica, ab 1971 der zentrale operative Vorgang, also nochmal eine Steigerung. Du hast dieses Verbot später einmal als großes Glück für dich bezeichnet. Aber dennoch frage ich mich, wie hält man das aus? Keine Auftritte mehr, obwohl man doch eigentlich ja gerade erst angefangen hat. Und dazu noch diese Überwachung, die du sehr ironisch und mit viel Spott in der Stasi-Ballade beschrieben hast. Aber hattest du eigentlich nie Angst, dass du eingekerkert wirst?
Na, einmal darfst du raten, Mensch, Jan. Natürlich hatte ich Angst. Bin doch kein Idiot. Konnte mir doch vorstellen, was mir blüht. Und da brauchte ich keine große Vorstellungskraft. Das sah ich ja rundherum in der Welt, in der ich lebte, wie Menschen für ein Wort für 3, 4 Jahre eingesperrt worden und kaputt gegangen sind.
Was glaubst du, warum haben sie dich das so krass treiben lassen?
Weil ich habe das durchgestanden, weil ich eben im Grunde moralisch vom Pfund meines Vaters gelebt habe. Wenn ich Angst kriegte in diesem Streit, und das passierte natürlich, dann kam mein toter Vater, der ja, wie du weißt, in Auschwitz ermordet wurde, und sagte, komm, kleiner Wolf, ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, da kannst du ja wenigstens dein Wohlleben aufs Spiel setzen.
Aber glaubst du...
Ich stehe dir
ja,
bei.
Ja.
Du musst das machen, wer denn sonst?
Okay, das ist das ist in deiner Perspektive, was dir die Kraft gab. Aber glaubst du, dass dieses, dass deine persönliche Geschichte, dass dein Vater als Kommunist und Jude in Auschwitz ermordet wurde, glaubst du, dass die SED-Führung deshalb vielleicht auch mehr Skrupel hatte, oder war es nur deine Prominenz im Westen?
Nein, das halte ich für eine Illusion. Mhm. Es war, wenn überhaupt, in der emotionalen Ökonomie, war es eher umgekehrt. Die hatten auf mich eine doppelte und dreifache Wut, weil ich aus ihrer Blase kam. Mhm. Weil ich ein Kommunistenkind war. Verstehst du? Mhm. Das fanden die noch viel schlimmer. Das hat die nicht abgehalten, irgendwas gegen mich zu tun. Sondern, weil sie im Grunde, wie jeder Kaufmann, der auf den Markt geht, überlegen, was kostet es und was kriege ich dafür. Die Kosten-Nutzen-Rechnung. Und die waren ja nicht blöder als wir. Und die wussten ganz genau, wir haben leider versäumt, ihn 4-5 Jahre vorher platt zu machen. Da hätte kein Hahn nach ihm gekräht. Da hätte seine Mutter sich die Augen ausgeweint und seine Freundin vielleicht, verstehst du? Aber wir haben leider diese Zeit ihn immer noch ertragen, weil wir hofften, dass er zur Vernunft kommt. Und nun ist es schon zu teuer. Und wenn man einem, der schon populär ist und dessen Lieder durch Millionen Handabschriften und Kopien verbreitet sind, weißt du, wenn man den dann einsperrt, dann tut man ihm einen Gefallen. Weil dann ist es, als wenn man ihm noch eine Verstärkeranlage einbaut. Verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Sie haben einfach es versemmelt. Hm. Sie haben die Zeit vertrödelt, die Idioten.
Und du hast ja mit allen Kräften und auch mit Hilfe des feindlichen Auslands, der Bundesrepublik, einfach weitergemacht. 1965 erschien dein legendärer Gedichtband mit dem wundervollen Titel Die Drahthafe im Verlag von Klaus Wagenbach.
Ja.
Und jener Klaus Wagenbach brachte dann auch deine erste, ich sag mal, Solo-Schallplatte, eine kleine Schallplatte, eine 7-Inch-EP raus. Wagenbach Quartalsplatte Nummer 3, Wolf Biermann, 4 neue Lieder. Ja. Darunter eins meiner Lieblingslieder von dir, Ermutigung. Ich finde überhaupt eins der allerschönsten Lieder, das du geschrieben hast, geschrieben für deinen Freund.
Peter Huche, ein alter Dichter. Ja.
Ja, und dieses Lied, da würde ich gerne mal auch zum Musikalischen kommen. Das ist so einfach. Es wechselt so ein bisschen im Takt zwischen Vierviertel- und Zweivierteltakt. Es ist hoffnungsvoll und obwohl es so ein kleines Lied ist, steckt da so viel drin. Es lassen sich auch Anklänge an Brecht, vielleicht sogar an Hölderlin finden.
Ja.
Wie nah ist dir dieses Lied heute noch?
Naja, das ist das populärste Lied, das mir gelungen ist. Und das Beste an diesem Lied aus meiner Sicht ist, dass es sich von meiner Person abgelöst hat. Denn dieses Lied Ermutigung, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. So fängt es ja an. Wurde, wie du bestimmt auch schon erfahren hast, ein populäres Lied in den Gefängnissen der DDR. Die Häftlinge sangen das. Nicht die, aber viele Häftlinge. Und was mich so freut, die meisten, die das dann sangen und es in der Zelle für sich selber gesungen haben, so als wenn man ein Stück Seelenbrot kaut in der Einsamkeit, ne? Die meisten wussten wahrscheinlich gar nicht, wer es überhaupt geschrieben hat, wo das Lied herkommt. Du verstehst, wenn ein Lied sich wie ein Singvogel verwandelt und fliegt durch die Gitterstäbe in eine Zelle rein. Unter uns gesagt, das Bild passt gar nicht für darüber, worüber wir sprechen. Denn bei den Knästen der DDR gab es keine Gitterstäbe. Mhm. Weißt du das?
Es gab diese Milchglasscheiben.
Ja, mhm. Ja.
Wo das man nur sah, hell, dunkel.
Ja. Es waren das waren Glasziegel mit einer Luftklappe. Da konnte kein Vogel reinfliegen. Aber ich weiß, dass viele Häftlinge dieses Lied gesungen haben und für sie war das eine Hilfe, nicht kaputt zu gehen. Und sowas gelingt einem überhaupt nur, wenn man es nicht beabsichtigt. Das passiert einfach. Als ich es schrieb, habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht. Ich wollte eigentlich nur meinem Freund Peter Huche, ein Dichter in der DDR, der ein bisschen älter war als ich und der ziemlich niedergedrückt war, der nicht so hart verboten war wie ich, aber der dem überhaupt nicht gewachsen war. Der fühlte sich auch wie ein altes Kind, das Prügel für nichts kriegt. Ne? Das ist ein Unterschied. Mhm. Ob du weißt, wofür du geprügelt wirst oder ob du es nicht weißt. Ne?
Allerdings. Ich finde ja auch, dieses Lied lässt sich, also so wie du sagst, dass es sich vom Autor lösen lässt und sowas wird wie, was dann in den Credits als traditional bezeichnet wird oder was in unserer Sprache vielleicht als Volkslied bezeichnen könnten.
Weißt du, wer mir das vorgesungen hat, das Lied Ermutigung? 3000 Leute in Stockholm. Erinnere ich, werde ich nie vergessen.
Auf Deutsch.
Ich machte, nein, noch verrückter. Ich machte damals auch in Schweden allerhand Konzerte.
Wann damals?
Nach der Ausbürgerung natürlich.
Ja, okay. Hm.
Wann denn sonst? Als ich in der DDR lebte, wie du schon dunkel ahnst, konnte ich nicht nach Schweden fahren. Also machte ich in Stockholm ein Konzert, das ich gut im Gedächtnis habe, weil da kam in meinem Programm natürlich mein Schlager, die Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Und ich fange an, plim, 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 auf der Gitarre. Hm. Kennst du ja. Und dann stehen diese Leute auf in den Saal da in Stockholm und singen mir mein eigenes Lied auf Schwedisch vor. Du musst zugeben, das ist was Besonderes.
Ich finde, so wie du sagst, dass sich dieses Lied vom Autor lösen kann und eben zum Traditional oder Volkslied wird, so kann es sich auch sogar vom politischen Gehalt lösen. Es ist auch,
na klar.
Und das ist, finde ich, das zeichnet ein gutes, klar. Guten Song
jeder,
aus.
Jeder kann es in Gebrauch nehmen, wie er es gerade braucht. Jeder missversteht so gut er kann und die Leute können sehr gut missverstehen. Und dass man ermutigt werden muss, und zwar auf eine ganz neue Art. Du kennst das. Wenn ein Kind sich wehgetan hat, ne? Und jammert, dann wird es ermutigt, meistens so von irgendeinem Onkel, der vorbeikommt und sagt, mein Kind, das wird schon alles, wenn du groß wirst, bis zur Hochzeit ist alles wieder gut und solche Sprüche. Es wird schon immer alles besser und sei nicht traurig, jammere nicht, es ist nicht so schlimm. Oder auch beim ersten Liebeskummer.
Hilft einem dann nicht.
Als heißt, dein Schmerz, dein Leid, dein Kummer, wird dir im normalen klein Leben klein geredet. Mhm. Ist nicht so schlimm, wird schon wieder, spiel dich nicht so auf oder so, oder wart's ab, verstehst? Und das ist eigentlich der tiefere Grund, warum dieses Lied so erfolgreich wurde, weil das Leid wird nicht klein geredet.
Es wird anerkannt, ja. Containment würde man sagen.
Es wird respektiert und es wird gesagt, du musst ja verhärten, weil die Zeiten so hart sind, musst du verhärten. Aber übrigens, verhärte bitte nicht. Das ist eine andere Haltung, weißt du? Als wenn dir jemand daherkommt und sagt, ist doch alles nicht so schlimm und wird schon wieder und dann kitzi, katzi, putzi.
Deshalb, das macht auch die Poesie dieses Songs aus. Ja. Wir müssen weitermachen in deiner Diskografie, weil du hast dann ja nach dieser kleinen 7-Inch-EP kam dann im Jahr 1969, ich würde mal sagen, ganz schön schwierigen Zeiten, weil kam dann 1969 sein erstes Album raus. Das war auch bei Wagenbach, man muss das vielleicht heute dazu sagen, das war einige Monate nur nach der Niederschlagung des Prager Frühlings durch sowjetische Panzer und da erschien dein Album Chausseestraße 131.
So spät kam das erst?
Ja.
Du weißt das besser als ich, weil in meinem Koordinatensystem kann ich das gar nicht verstehen, weil das, was da drauf ist auf der Platte, ist von mir aus gesehen schon 2, 3, 4, 5 Jahre vorher. Aber das stimmt, was du sagst. Warum? Weil ich in all den Jahren, als ich dann verboten war, nicht gleich noch eine Platte machen konnte. Ich habe die Aufnahmen ja in meiner Wohnung gemacht.
Genau, das interessiert mich einfach. Das interessiert mich einfach total. Man hört auf diesem Album Straßenlärm. Im Verlauf von Aufnahmen wird auch mal ein Fenster geschlossen. Der Straßenlärm verstummt und zu Hause aufgenommen. Als ich mit meiner Band Tokotronic Anfang der 90er Jahre, ich meine, das ist den Umständen geschuldet, ich weiß das, aber für mich ist das auch ästhetisch interessant. Weil als ich mit meiner Band in den 90er Jahren anfing, Anfang der 90er Jahre, da gab es so eine musikalische Richtung, die war da gerade modern, Lo-Fi nannte die sich.
Nie gehört.
Also Lo-Fidelity.
Was heißt das?
Also professionelles
Aufnehmen. Nicht Hi-Fi, sondern Lo-Fi.
Genau, professionelles Aufnehmen. Genau,
so. Also wir machen es stümperhaft, damit es perfekt ist.
Ja, ihr Lieben, hier, wo es wirklich nochmal ganz anders interessant wird, wo es um Aufnahmetechniken und Ästhetik geht, steigen wir aus und ihr könnt das dann am nächsten Freitag in Teil 2 weiterhören. Wolf Biermann berichtet in dieser Folge unter anderem darüber, wie er nach der Zwangsübersiedlung in den Westen in eine tiefe Orientierungslosigkeit stürzte. Er berichtet von falschen Feinden und davon, wie schwer es ihm fiel, sich einzugestehen, Renegat zu sein. Die Folge trägt den Titel »Ich hatte Angst, dass ich meinen ermordeten Vater nochmal totschlage«. Ab nächsten Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Reflektor liebt, dann unterstützt mich in meinem Club Reflektor. Ihr seid ohnehin die Allerbesten. Euer Jan Müller.
Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Eine Produktion von Clouds Hill. Sounddesign Jonas Scherer und Sebastian Muxi Muxfeld. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und den Podcast abonniert. Folgt Reflektor gern auf reflektor-podcast.